Ja, liebe Zuschauer, jetzt sitze ich mal ausnahmsweise nicht vor dem Computer. Na gut, in gewisser Weise schon, aber eigentlich hocke ich hier auf einem Rastplatz an der Autobahn. Das hört man ja im Hintergrund. Ich komme nämlich gerade zurück vom Interview mit Wolfgang Holbein. Heute schenke ich mir auch mal, ihn vorzustellen, denn die meisten kennen ihn und gut, die es nicht tun, die werden es jetzt gleich beim folgenden Interview erleben. Auf jeden Fall möchte ich mich heute darauf beschränken, eine kleine Geschichte zu erzählen. Als ich nämlich noch ein kleiner Kerl war, in der Grundschule, so irgendwann Ende der 80er Jahre, bin ich immer zweimal die Woche rüber in die Dorfbibliothek und habe mich stapelweise mit Büchern eingedeckt. Ja, und eines Tages war da ein neues Buch mit einem Drachen vorne drauf von einem gewissen Wolfgang Heike Holbein. Das musste ich natürlich unbedingt haben und unbedingt lesen, weil das genau mein Fall war, aber ich durfte nicht. Ich war nämlich noch nicht alt genug. Ich habe gebettelt und gefleht und fast angefangen zu heulen, aber die Bibliothekarin blieb eisern, obwohl sie ansonsten eigentlich eine sehr nette Frau war. Tja, da blieb mir nichts anderes übrig, als schmollend mir etwas anderes einzupacken und dann ja, so lange zu warten, bis ich alt genug war. Ich glaube, das war dann nur noch ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich mir es gleich ausgeliehen und es hat mir super gut gefallen und das war mein erster Wolfgang Holbein. Tja, und jetzt, fast 30 Jahre später, habe ich mit ihm gesprochen. Es war mir eine große Freude und auch so ein bisschen was wie eine Ehre, so einen Helden aus den frühen Lesetagen persönlich kennenzulernen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt beim kommenden Interview genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich es beim Halten hatte. Ich wünsche euch viel Spaß mit Wolfgang Holbein. Herzlich willkommen zum Fantastik-Kongress 2016, lieber Wolfgang.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und auch wenn man es kaum glauben kann, gibt es bestimmt den einen oder anderen Zuschauer, der dich noch nicht kennt. Deswegen würde ich dich bitten, dich gerade mal ganz kurz selbst vorzustellen.
Ja, mein Name ist Wolfgang Holbein. Ich bin jetzt im zarten Alter von knapp 63. Und die letzten 33 Jahre davon habe ich damit verbracht, Fantasy-Geschichten, Horrorgeschichten, spannende Romane zu erzählen.
Prima. Dann sind wir gleich beim Thema, beim Schreiben. Es würde mich mal interessieren, wie das alles angefangen hat.
Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also es gab jetzt nicht den Moment, wo es angefangen hat. Also Geschichten in jeder Form haben mich immer schon interessiert, schon als Kind. Also ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule kam. Jetzt nicht gerade Shakespeare, sondern Fix und Foxy, aber das ging.
Das reicht ja.
Und es war eigentlich immer so, ohne dass ich mich dazu entschließen musste, so mein Traum irgendwann mal von Geschichten erzählen zu leben, wobei das nicht unbedingt hätte Autor werden müssen. Also hätte ich zur Kommunion eine Kamera geschenkt bekommen, wäre ich vielleicht Filmemacher geworden und könnte ich ein Instrument spielen, hätte ich jetzt vielleicht eine Band, keine Ahnung. Aber ich wollte immer irgendwas, ja, irgendwelche Geschichten erzählen, die haben mich immer schon fasziniert. Also ich fand also die Abenteuer im Kopf immer schon viel, viel spannender als alle anderen, die ich erlebt habe. Allein, weil sie ungefährlicher sind natürlich. Und dann war es eine natürlich relativ lange, komplizierte Entwicklung, aber eigentlich blieb mir gar nichts anderes übrig, als irgendwann hier zu landen. Dass ich das dann mit so einem Erfolg geschafft habe, das ist dann das Quäntchen Glück, auf das man keinen Einfluss hat und für das ich auch sehr dankbar bin. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht die große Karriere gemacht hätte, wäre das Zeit meines Lebens zumindest ein sehr intensives Hobby geblieben.
Mhm. Was hast du denn gemacht, bevor der Durchbruch kam?
Ich hatte auch einen anständigen Beruf. Ich war Industriekaufmann.
Ja, das ist ja was ganz...
Hat mir aber wirklich nie Spaß gemacht, dass... Ich stamme aus der Generation, die es wirklich mal gab, wo man gemacht hat, was die Eltern gesagt haben. Mhm. Meine Eltern wollten halt, dass ich was Vernünftiges lerne. Dann habe ich Industriekaufmann gelernt. Ich habe von der ersten Sekunde an diesem Beruf gehasst. Ich habe es halt gemacht. Habe auch 12 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist wahrscheinlich gut so, denn wenn ich irgendwas gemacht hätte, was mir mehr Spaß gemacht hätte, dann würde ich jetzt auch heute hier sitzen.
Stimmt. Was haben denn die Eltern dann gesagt? So, ah, der Sohn fängt an zu schreiben.
Ja, mein Vater hat es leider nicht mal mitbekommen. Der ist relativ früh verstorben. Meine Mutter hat es noch erlebt, so die Anfänge, die auch ein bisschen schwierig waren. Aber da ist das Gleiche, als ich dann wirklich Karriere machte und man sich auch keine Existenzsorgen mehr machen musste, was meine Mutter natürlich gemacht hat. Das tun Mütter immer. Und wenn die Kinder 100 werden, das hat sie dann auch nicht mehr so ganz mitbekommen. Das tut mir auch sehr leid. Aber vielleicht kriegt sie es ja von oben mit. Und
wer weiß. Ja, wie gehst du denn mittlerweile nach so vielen Jahrzehnten und man kann schon sagen Hunderten von Büchern beim Schreiben vor?
Immer noch so wie früher. Ich klappe mein Manuskript auf, nehme den Kugelschreiber oder fülle und fange an. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel jetzt mein letztes Buch ist ein historischer Krimi, der auf Tatsachen beruht, da muss ich mir natürlich vorher Gedanken über die Geschichte machen, recherchieren etc. Normalerweise ist es wirklich so, dass ich eine vage Grundidee habe. Ich sage jetzt mal ganz platt, also es geht um einen abgestürzten Drachen, dem man helfen muss. Ich habe so ein, zwei Figuren im Kopf, über die ich mir auch vorher ein bisschen Gedanken mache, aber nicht allzu viel. Und dann schreibe ich fröhlich drauf los. Ich bin immer selbst ganz neugierig, wie die Geschichte wohl wird.
Also so praktisch der Prototyp eines intuitiven Bauchschreibers.
Ja, gutes Wort, das werde ich stehlen.
Ja, das finde ich spannend, weil ich habe gerade im letzten Interview mit einem Autor gesprochen, der meint, ja, sowas wie intuitives Schreiben, das geht ja gar nicht, man muss ja vorher planen und aber man sieht ja,
Da
dass
hat
es auch
jeder
anders
seine
geht.
Methode. Also ich komme mit diesem Plan nicht klar. Ich finde das immer faszinierend. Ich kenne natürlich diese Kollegen und ich bewundere sie zum Teil auch, wenn die schon auf Seite 4 im Kopf haben, was im vorletzten Kapitel stehen wird. Ich könnte das nicht. Ich komme dann eh durcheinander und habe zwischendurch tausend neue Ideen. Die Geschichte macht dann Wendungen, die ich gar nicht voraussehe. Und ganz ehrlich, ich fände es langweilig. Ich will gar nicht wissen, wie es ausgeht schon. Also das Ende hat man schon so zumindest Start und Ziel im Kopf. Aber wenn ich die Geschichte doch schon kenne, warum soll ich sie dann hinschreiben?
Ja,
Also
das ist
ich
ein
entdecke sie
Argument.
praktisch beim Schreiben.
Ich habe das auch mal ausprobiert nach dieser Art und Weise zu schreiben und es hat mir auch mehr Spaß gemacht als die, bei denen ich vorher so geplant habe. Also ich kann das gut nachvollziehen.
Aber da muss jeder, hat jeder seine eigene Methode. Da kann man auch nicht sagen, das muss man so und so machen. Ich kann es nur so, andere können es nur anders. Das wäre ja furchtbar, wenn wir alle gleich wären.
Ja, und ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dass man nimmt 30 Autoren und alle 30 sind vollkommen verschieden und das ist einfach wunderbar.
Der einzige Nachteil bei dieser Methode ist, dass die Bücher doch oder die Geschichten meistens länger werden als geplant. Aber ob das unbedingt ein Nachteil ist, weiß ich gar nicht.
Ja, die Leute wollen ja auch was lesen. Wie sieht es denn mit den Verlagen aus? Heißt es dann einfach, ja, mach noch mal drei und du kannst dann einfach loslegen, oder?
Im Prinzip ja. Also es ist verschieden. Manchmal habe ich ein fertiges Manuskript und sage, wollte das haben. Manchmal trifft man sich auch vorher im Verlag oder es kommt mal ein Redakteur oder auch schon mal ein Verleger hierher und wir sitzen abends gemütlich am Kamin mit einem Glas Wein und überlegen, was wir als nächstes machen können, werfen unsere Ideen zusammen. Das ist ganz, ganz verschieden. Da bin ich auch sehr intuitiv. Also ich gehöre auch nicht zu den Autoren, die sagen, also ich lasse mir nichts sagen und nur was ich möchte. Ich finde so ein Teamwork, wenn verschiedene Kreative zusammenkommen, und das sind Redakteure oder auch Verleger im Idealfall ja auch, das hat schon was. Also da kommen dann doch andere Ideen raus, als wenn man so allein vor sich hinbrütet.
Ja.
Und damit habe ich gar kein Problem.
Ja, super. Du hast ja gerade gesagt, dass dir es am meisten Spaß macht, wenn du so intuitiv schreibst. Ist das Schreiben wirklich nur noch Spaß oder ist es auch manchmal noch so ein bisschen Arbeit?
Also es war nie Arbeit. Ich sage immer, und das klingt jetzt so wie so ein zusammengebastelter Satz, ist aber die Wahrheit. Ich habe das Gefühl, dass ich halt über 30 Jahre bezahlten Urlaub mache. Natürlich gibt es Tage, wo es keinen Spaß macht, wo ich dann den Stift an die Ecke schmeißen könnte oder den Computer im Klo runterspülen. Das ist aber die Ausnahme und ich glaube, das hat man bei jedem auch. Bei dem liebsten Hobby hat man nicht immer Lust. Und das gehört dann auch zu den ganz wenigen Nachteilen eines Jobs eigentlich. Ich kann im Grunde nur arbeiten, wenn ich auch Lust dazu habe.
Ja.
Wenn ich mich dazu zwinge, natürlich gibt es Tage, da läuft es nicht so, da sage ich dann immer, gut, dann lese ich jetzt heute mal nur Korrektur oder mache dies oder jenes, recherchiere ein bisschen. Aber so um richtig Geschichten zu schreiben, kreativ zu arbeiten, muss man auch Spaß dran haben. Ich glaube, das merkt man in Storys sonst an, die Leser würden es merken und ich merke es auch.
Ja, wahrscheinlich.
Also es war immer mein Hobby. Und es ist bis heute geblieben.
Das ist so. Klasse, also hast nie in der ganzen Zeit mal gedacht, so, naja, eigentlich könnte ich doch jetzt mal was anderes probieren.
Das mache ich ja andauernd. Also es ist ja nicht so, dass ich nur Geschichten schreibe. Ich arbeite ja ganz oft mit anderen, nicht nur Autoren, Künstler, Kollegen zusammen, sondern mit Musikern, mit Filmemachern etc. Also wir haben schon zwei, drei Projekte mit Bands zusammen gemacht. Ich habe zusammen mit anderen Kindermusical mitproduziert, auf die Bühne gebracht. Ich habe mit einer Heavy-Metal-Band auf der großen Bühne gestanden und wir basteln eifrig an Filmprojekten, die nie was werden, aber riesen Spaß machen.
Ja.
Also ich versuche schon, irgendwann werde ich auch nochmal Hundezüchter oder Hundedresseur. Ich versuche schon immer wieder so meine Grenzen auszuloten. Das klappt nicht immer. Manchmal sage ich hinterher auch, hätte es besser nicht gemacht. Aber wenn man Sachen nicht ausprobiert, dann kann man auch nicht wissen, ob sie Spaß machen.
Das ist richtig. Und du kannst dir das ja auch wirklich erlauben, mal eine Schreibpause dir zu nehmen, sozusagen, und einfach mal was anderes ausprobieren.
Es hat nichts mit Erlauben zu tun, das möchte ich gar nicht. Also selbst im Urlaub, natürlich, wenn ich irgendwann im Urlaub bin, dann arbeite ich nicht so viel wie zu Hause, aber ich verbringe eigentlich so die Hälfte meines Urlaubs in der Strandbar, also nicht um sie leer zu trinken, sondern um diese schöne Umgebung zu genießen, neue Eindrücke aufzunehmen, aber vor allem um unter Menschen zu sein und so das Leben zu fühlen. Und da schreibe ich dann meistens auch was. Es gibt keinen Urlaub, aus dem ich nicht zumindest mit einem Teil Manuskript zurückkomme, habe aber trotzdem das Gefühl, Urlaub gehabt zu haben, weil ich eben was anderes erlebt habe. Also ich bin auch einer der wenigen Punkte, wo meine Frau und ich überhaupt nicht zusammenpassen. Ich bin auch nicht so der Strandliegetyp. Also sie kann 16 Stunden am Tag in der Sonne braten und ich werde nach 5 Minuten nervös und sage, was mache ich denn hier? Also insofern Pause. Ich werde auch oft gefragt, wo ich irgendwann mal Schluss mache, in Rente gehe oder sonst irgendwas, aber wozu? Also,
Ja, wenn man was hat, was einem Spaß macht, warum
ja,
sollte man damit aufhören?
eben. Also wenn ich es gesundheitlich durchhalte, dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren noch schreiben. Vielleicht nicht mehr so viel. Und vielleicht mache ich auch irgendwann mal ganz verrückte Sachen, keine Ahnung. Aber aufhören, nö. Also mein Plan A ist, dass man mich im Alter von 128 morgens tot am Schreibtisch findet.
Und dann bin ich ja selber auch schon, wann ist das dann, in 60 Jahren, ne?
Ja,
Dann,
ich habe fast Halbzeit, ja.
dann gehe ich auch schon stramm auf die 100 zu. Oder?
Da können wir ja dann das Interview wiederholen und
Oh ja,
schauen,
das
ob ich
würde
es
ich
geschafft
sagen.
habe.
Fantastikkongress 2000, was ist das dann,
Ja.
70? Das wäre ja ein Ding.
Also können wir gerne auch darüber reden. Die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir, ich würde ja lügen, ich sage, dass ich schlecht verdiene, aber in dem Job wird nicht so gut verdient. Also wenn ich als Sportler
Genau,
oder
das ist bestimmt die Frage.
Musiker so erfolgreich wäre, dann würde ich im Geld schwimmen, aber so muss ich mir keine Sorgen um
Ja
die
klar, die
Zukunft
ganzen,
machen.
jeder bessere Bundesliga-Fußballer verdient mehr als 99% aller Berufsautoren sozusagen.
Also da lege ich eindeutig an der Spitze, aber die Spitze ist eben nicht so hoch wie beim Sport oder im Film oder so.
Wobei das bei den Amerikanern ja ganz anders aussieht. Also
Auch da gibt es nur ganz wenige.
ja, aber ich glaube, da gab es diese, wie hieß diese Liste, wo die 100 reichsten so und so, Forbes, glaube ich. Da war dann ein Krimi-Autor, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat irgendwie, ich glaube, 20 oder 40 Millionen Dollar im Jahr verdient mit seinen Büchern.
Das ist in Deutschland
Ja,
unmöglich, das geht gar
eben.
nicht.
Also, aber ich frage mich auch, wie machen die das?
Ja,
Also.
der amerikanische Markt ist natürlich, der englischsprachige Markt ist natürlich viel, viel größer als der deutsche. Das ist das Erste. Und ja, die Amerikaner lesen auch unglaublich viel, das kommt auch noch dazu. Und ich denke mal, die machen es dann über Filmrechte oder sonst irgendwas. Anders ist
Stimmt,
das
ja
nicht.
richtig, wenn da ein paar Hollywood-Dinger verfilmt werden,
Ja.
alles klar, ja. Und das gibt es hier in Deutschland ja fast überhaupt nicht.
Ja, gibt es schon, aber da werden eben nicht so Summen gezahlt, wie man die aus Amerika
Ja,
hört.
das
Also
kommt
auch
noch
ein
dazu,
deutscher Superstar im Fernsehen, Schauspieler, der verdient wahrscheinlich nicht viel mehr als so ein C-Promi in den Staaten.
Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, wenn man einmal bei so einem Hollywood irgendwas Blockbuster die zweite Hauptrolle hatte, dann muss man
Ja, aber
eigentlich
das
nie wieder
ist.
was machen.
Aber da klappt die Schere unheimlich weit auseinander. Da kriegen dann die zwei Superstars jeder 5 Millionen und danach kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und ich denke mal, bei Autoren wird es ähnlich so.
Ja, ich meine, 40 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, wer der Nächste ist. Also ich hatte die Tanja Kinkel noch im Interview, die hat, glaube ich, 8 oder so.
Also
Und dann.
weltweit, nicht deutsch.
Ja, okay. Genau.
Ja gut, aber davon ist die Hälfte natürlich Auslandslizenzen, die sich finanziell sozusagen nicht bemerkbar machen. Also, die Zeiten, wo die Chinesen zum Beispiel, wo ich sehr, sehr erfolgreich bin, wo die nicht gezahlt haben, sind zwar vorbei, also China und Raubkopien war ja mal ein großes Thema. Dass die
Ja,
einfach
stimmt.
100.000 Bücher gedruckt und 4.000 abgerechnet haben, das machen sie nicht mehr. Aber es ist einfach so, also ich glaube, in China bin ich der dritterfolgreichste deutsche Autor oder sowas. Aber es gibt ein einziges Buch, das ziemlich gefloppt ist von mir in China. Das war zu teuer. Das hat nämlich umgerechnet 1,50 €
Das
gekostet.
kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja der Hammer.
Dann relativieren sich die 40 Millionen
Ja,
schon.
ne?
Nein,
Selbstverständlich.
aber wie gesagt, also ich kann auch ruhig drinbleiben, zum Großteil. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe eher das gegenteilige Problem, dass viele glauben, ich wäre wirklich so reich wie Bill Gates oder sowas. Das Finanzamt hat das eine Weile auch geglaubt. Also die haben tatsächlich, das kann ich auch verstehen, die haben überall gelesen, erfolgreich und Bestsellerliste hier und da. Und dann hat natürlich irgendein Finanzbeamter mal gesagt, wo sind denn die Millionen? Zeig doch mal. Und nachdem ich die dritte Steuerprüfung in Folge hatte, haben sie es mir dann geglaubt. Aber also, ich nage auch nicht am Hungertuch.
Ah ja, das wäre ja auch ein Wunder. Also als Deutschlands momentan lebender, meistverkaufter Schriftsteller, wie soll das gehen?
Also schon ein Hungertuch, aber mit Goldkante.
Das ist schön, das Hungertuch mit Goldkante, ja. Finde ich. Gut, was ich fragen wollte war, genau, das, also ich wollte sagen, dass die Zeiten sich ändern. Und
was wird das?
Sie verstehen sich ja auch gut hier. Ja. Kann man auch fast nicht auseinanderhalten.
Ja, der Hund versucht auch zu mal die Katze zu decken. Das lässt sich auch gefallen.
Na, dann verstehen sie sich bestens. Ja.
Die Zeiten ändern sich.
Ja, die Zeiten ändern sich. Also als du angefangen hast in den 80ern, da hatte ja kaum jemand überhaupt einen Computer und Internet war irgendeine Science-Fiction-Vorstellung. Und mittlerweile kann jeder Hans und Franz mit ein paar Mausklicks sein eigenes Buch selbst veröffentlichen, mit allen Risiken und allem, was dazugehört. Wenn du jetzt nochmal neu anfangen müsstest, wie würdest du es machen?
Jetzt heute auf der
Also
ich glaube, ich würde es wahrscheinlich so ähnlich zu machen, also einfach einen Verlag suchen. Ich würde allerdings auch zweigleisig fahren. Also ich finde so diese, jetzt speziell bei Amazon, die Möglichkeit, für kleines Geld oder ich glaube sogar umsonst seine Bücher selber zu publizieren, ist natürlich eine wunderschöne Sache für neue Autoren, junge Autoren, also nicht vom Lebensalter jung, es einfach mal zu probieren und auch gleich eine Resonanz zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es wie alles zweischneidig. Auf der anderen Seite ärgere ich mich oft, gerade über diese Amazon selbst gebastelten Bücher, weil sie verzerren einfach auch das Bild. Wenn man gerade bei Amazon reinguckt, die 100 Fantasy-Bestseller des letzten Jahres, da tauche ich nicht auf, da taucht kein Markus Heitz auf, kein Bernhard Henn, überhaupt niemand. Das sind nämlich alles solche Bücher. Weil dann klicken natürlich alle Freunde, Nachbarn und Verwandten an, ist ja logisch. Freut mich, ist es wunderbar, aber es verzerrt ein bisschen den Markt, das stimmt schon.
Ja, wobei dann Leute wie du ihre Verkäufe dann aus den klassischen Buchhandlungen holen hauptsächlich, oder?
Ja, also bei E-Books zum Beispiel, gerade bei Amazon, da ist es, ich glaube aber nicht nur bei mir, das ist in Deutschland, ist es noch so unter ferner Liefen. Ich denke, das wird sich ändern in den nächsten Jahren, aber es ist immer noch der klassische Buchhandel.
Ja, wobei, also ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, ich glaube, die kennt auch niemand, aber so 10-15% E-Book-Anteil müssten es mittlerweile sein, habe ich gehört.
Ist es schon, aber ich habe so das Gefühl, dass das eher obendrauf kommt. Mhm. Also es fallen sicher einige weg, die jetzt nur noch E-Books kaufen, aber es ist nicht so, als wäre der Buchverkauf dadurch um 15% runtergegangen. Ich glaube, das sind eher Leute, die zusätzlich nochmal ein E-Book lesen.
Ja, das kann gut sein. Gerade weil es halt so praktisch ist, jemand, dem das so anstrengend war, früher irgendwas mit zum Strand zu schleppen.
Nehmen wir mal hier so ein 700-Seiten-Buch, das hält man nicht unbedingt 5 Stunden in der Hand.
Ja, beim Busfahren, Zugfahren etwas unpraktisch.
Also Beispiel bei mir, ich bin, wie die meisten meiner Generation, bin ich halt mit Perry Rodan und Co. aufgewachsen. Es gab ja nicht viel anderes. Ich schaue selbst heute so einmal im Jahr noch rein, so um auf dem Laufenden zu bleiben. Nicht, weil es mich immer noch so gepackt hätte. Aber da gehe ich nicht ins Kiosk und kaufe mir für 1 Euro ein Heftchen. Das lade ich mir als E-Book runter. Und das muss ich jetzt nicht. Mit 17 fand ich das toll, stapelweise Perry Rodan Heft im Regal liegen zu haben, so heute fände ich es sehr peinlich.
Wir haben jetzt unter den Zuschauern auch ein paar Leute, die selber schreiben, also mit Sicherheit. Was würdest du denn raten, auf was sollen die beim Schreiben achten und wie kommen die zu einem Verlag?
Also da hat sich auch in den letzten 30 Jahren, glaube ich, nicht geändert. Also der einzige Rat, den ich geben kann, ist einfach, die Bücher zu schreiben, die man auch gerne selbst lesen würde. Also jetzt nicht auf den Markt gucken und sagen, jetzt sind gerade Vampirgeschichten, die mache ich auch mal eine. Und unsichtbar? Also eben nicht sagen, ich achte jetzt nur drauf, was verkauft sich gerade, Vampire sind in oder Zombies oder was weiß ich. Wenn man das sowieso vorhat, okay. Aber einfach die Bücher schreiben, die man schreiben will, die man auch gerne lesen würde. Und dann der klassische Weg, einfach einen Verlag anzuschreiben, ist immer noch der beste. Ich kann jetzt nicht für alle Verlage sprechen, ich kenne nur die 5, 6, mit denen ich intensiv zusammenarbeite. Aber dort wird tatsächlich jedes Manuskript gelesen. Mhm. Vielleicht nicht im Haus, vielleicht geben sie es raus und lassen es prüfen oder so. Aber so die alten Legenden, dass es sowieso nicht gelesen wird oder ungelesen wieder weggeschmissen, das ist mir noch nicht passiert.
Ja, das geht ja so herum.
Also gut, wenn man natürlich jetzt irgendwie so ein Manuskript auf Klopapier mit rosa Filzstift bekommt, wird das vielleicht nicht unbedingt aufmerksam gelesen.
Ja, wem kann man das dann auch übel nehmen? Also
ja, aber wenn es ein Standardmanuskript ist, selbst handgeschriebene Sachen wird wenigstens angeguckt.
Ja, und es gibt ja auch so Vorlagen, die dann eigentlich auch bei den Verlagen immer auf der Seite stehen. Und wenn man sich daran hält, dann hat
Das
er.
ist so die klassische Schreibmaschinenseite, 30 Zeilen mit 60 Anschlägen, das ist so das Übliche. Aber wenn es nicht ganz so aussieht, also solange es lesbar ist, wird reingeguckt.
Da haben die aber auch ganz schön zu tun, ne? Es sind ja irgendwie über 1.000 dann im Jahr, die so ein Verlag bekommt, wahrscheinlich noch mehr, die ganz großen.
Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, ich kenne es nur von einigen wenigen. Bei manchen sind es 10 am Tag, bei den großen sind es sicherlich auch 20, 30, 40. Klar. Natürlich wird auch nicht jedes 1.000 Seiten Pamphlet, das da ankommt, gelesen. Man merkt natürlich irgendwo, man kriegt einen gewissen Blick dafür, eine gewisse Routine. Ich kriege ja auch schon mal Manuskripte. Man merkt schon auf der dritten Seite, ob es sich lohnt, weiterzulesen.
Ja, das stimmt. Wobei ich auch schon mal ein Buch hatte, das habe ich geschenkt bekommen, habe ich gelesen und irgendwie, es hat sich so gezogen und ich habe immer wieder Pause gemacht. Und als ich mich dann zur Hälfte durchgekämpft hatte, wurde es plötzlich richtig klasse. Und solche Bücher rutschen dann halt durch, aber.
Ja, die rutschen aber auch zurecht durch, denn wer soll die denn lesen? Also der normale Buchleser wird doch nicht sagen, ja, könnte ja sein, dass nach 200 Seiten besser wird. Das macht kein Mensch, mache ich auch nicht. Also
Ja.
das ist dann die Aufgabe des Autors, diese Klippe zu
Also,
umschiffen.
dass die erste Hälfte genauso gut wird wie die zweite.
Mir ging es ein bisschen so, nicht ganz so krass, aber ein bisschen so mit dem Herrn der Ringe, als ich den vor gefühlten 200 Jahren das erste Mal gelesen habe. Ich habe drei Ansätze gebraucht, weil die ersten 50 Seiten, tut mir leid, tot langweilig sind.
Ja, da sind sie ja, da werden erstmal die Hobbits groß und breit
Ja,
erklärt,
und dann
ne?
wird
Das
über
ist das.
Greifenkraut berichtet und über haarige Füße und so. Das ist alles ganz witzig im Nachhinein, wenn man die Geschichte kennt, ist das
Richtig,
toll.
richtig.
Aber ich habe es wirklich nur weitergelesen, weil mir ganz viele Freunde immer wieder gesagt haben, musst du weiterlesen, wird besser und so weiter. Die waren dann so wie sie, die haben, oder wie du, die haben sich durchgekämpft. Aus freien Stücken wäre ich nie über Seite 30 hinausgekommen.
Aber wenn man dann, also dafür sind ja die Freunde-Empfehlungen da, dass man weiß, da kommt noch
Ja,
was.
aber irgendeiner dieser Freunde muss es auch weiterlesen.
Ja,
Das
das
ging ja
stimmt,
sogar
ja.
mit dem Film so. Ich habe mir wie die meisten wahrscheinlich auch irgendwann mal vom Herrn der Ringe dann die 47. ungekürzte Fassung angeguckt, die dann 4 Stunden dauerte oder so. Ich finde auch die erste Viertelstunde des Films total langweilig, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn es ein normaler Film wäre, der im Fernsehen laufen würde, hätte ich ihn vielleicht abgeschaltet.
Ja, ich muss überhaupt auch sagen,
Also
dass
jetzt
der.
die lange Fassung. Ne?
Ja, genau. Der Film hat generell, finde ich, seine Längen. Also auch gerade der dritte Teil. Da saß ich im Kino, also in der normalen Kinofassung, dachte irgendwann, ja, eigentlich könnten sie jetzt langsam mal so ein bisschen.
So ging es mir mit dem Hobbit. Ich finde, das ist ein ganz, also als Film, ganz toller Film. Ich mag auch Actionfilme. Aber der dritte Teil war einfach zu langweilig.
Ja, sehe ich ganz
Also
genauso. Also der zweite hat
der
schon nachgelassen,
34.
aber.
abgeschlagene Orkschädel, der
Ja.
verliert irgendwie schon seinen Reiz.
Einfach
So.
nur Massenmetzelei. Und dabei, gut, das war ein dünnes Buch, aber da hätte man ruhig ein bisschen mehr Atmosphäre reinbringen können.
Ja, ich gestehe auch, dass ich den Hobbit vor bestimmt 30 Jahren gelesen habe. Ich habe ihn nicht mehr so präsent, aber ich glaube, da ist schon viel dazu erfunden worden, was nicht nötig war.
Ja, klar. Aber gut, wenn man drei Filme machen möchte, dann bleibt bei so einem Buch eigentlich nichts anderes
Ja, aber es
übrig.
hätten 3 Filme, aber 90 Minuten hätten es auch getan.
Das stimmt
Hätte
absolut,
zwar
ja.
jeder gesagt, ist zu kurz, aber letzten Endes die Geschichte wäre die gleiche
Ja, und
gewesen.
wenn sie dann aber kurz und knackig und gut gewesen wären, hätte sich ja keiner beschwert.
Aber gut, ausgerechnet, ich kann mich jetzt nicht über lange Bücher beschweren.
So, jetzt habe ich mal eine Frage. Da bin ich mal gespannt, weil die meisten sagen nein. Wirst du auf der Straße erkannt?
Jein, manchmal. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn Leute mich so angucken und man glaubt, die gucken einem nach. Also der Klassiker ist nach wie vor an der Tankstelle, wenn ich mit der Kreditkarte bezahle, dann so jedes hundertste Mal werde ich dann gefragt, sind Sie der und der? Und manchmal sage ich auch nein, wenn ich keine Lust habe damit zu reden. Nein. Es hat sich jetzt im vorletzten Jahr durch diese Fernsehgeschichte ein bisschen geändert, da war so ein kleiner Hype. Aber das hat sich dann auch wie schnell wieder erledigt. Das so, die Leute vergessen sowas ja auch. Finde ich aber auch ganz angenehm. Es ist eigentlich genau, ich glaube, das geht uns beiden so, es ist genau die richtige Mischung. Also so ein bisschen Promi sein ist ja schön. Es macht ja auch Spaß, wenn man erkannt wird und die Leute das mögen, was man macht. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich noch nicht irgendwo hingehen kann und mich in Ruhe mit einem Freund in den Biergarten setzen oder mit der Familie in die Eisdiele oder sonst was und sofort bestürmt werde. Das
Nee, so werden nicht überfallen.
fänd ich schrecklich.
Also so ein Stadtspaziergang durch Köln ist problemlos möglich,
Man
ohne
wird auch
dass.
schon mal leicht angesprochen, so, aber nicht so,
Ja.
dass jetzt so ein Haufen sich
Nee, nee.
zusammenballert. Das sind
Und wie gesagt,
einzelne
das
Leute,
ist
die einen
so,
wirklich dann kennen.
was eben ganz selten aber passiert, wenn dann wirklich so alle 5 Monate mal einer kommt, so wie letztens die Verkäuferin in der Gärtnerei, mit ihrem Quittungsblock und sagt, könnte ich ein Autogramm haben, das freut einen auch. Das ist dann schon schön. Wenn das jeden Tag dreimal passiert, dann würde ich nur noch mit Sonnenbrille und Baseballcap rausgehen.
Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, so geht es ja dann den bekannten Schauspielern, weil die ja mit ihrem Gesicht arbeiten.
Ja,
andererseits. Also ganz oft ist das auch auf dem Flohmarkt oder auf so Mittelaltermärkten, ja, wo wir uns auch immer gerne mal rumtreiben.
Gut, auf Mittelaltermärkten?
Ja, das ist ja das.
Richtig, auch, ne? Genau. Wer hat da kein Hohlbein gelesen auf dem Mittelaltermarkt? Ja.
Übrigens auf Heavy-Metal-Konzerten auch die Schnittstellenmenge ist ganz groß. Also, weiß nicht, wie viele Fantasy-Fans Heavy-Metal hören, aber ganz viele Metal-Hörer lesen Fantasy.
Ja, das Heavy-Metal ist ja auch so klassisch, ja,
steht in die
Fantasy-Ecke,
Richtung,
genau.
Also wenn Wagner heute geboren würde, würde wahrscheinlich Heavy-Metal spielen. Das ist ja Mittelalter.
Ja, ja, stimmt.
Ja, aber auch... Um das mal abzuschließen, ich finde das auch, wenn man manchmal so die richtigen Promis, also die amerikanischen Superstars, ein paar Deutsche gibt es auch, wenn die dann jammern, wir können nirgendwo mehr hingehen, die doofen Paparazzi und so.
Ach,
ich möchte die mal hören, wenn keiner mehr kommt.
Eben.
Richtig, ja. Andererseits ist es halt schon hart, wenn man da in seiner Villa ist.
Auch und damit.
Die stehen da vor der Tür und belauern einen.
Ja gut, ich glaube, die Amerikaner ist eine andere Nummer. Die sind richtig hart drauf. Aber in Deutschland haben wir Gott sei Dank das Gesetz auf unserer Seite. Und ich glaube, die deutschen Journalisten, die haben auch noch so eine Mini-Ehrenkode.
Das stimmt,
also,
ja.
Dass einer so auf drüben im Baum sitzt und fotografiert, wie ich aufs Klo gehe, das ist ja in Deutschland undenkbar. In Amerika wäre ich da nicht so ganz sicher. Ne?
Ja, also schön hier bleiben.
Nee, das tun sie. Hier ist es ja auch wirklich so. Ich glaube, sogar in meinem Garten müssen sie meine Erlaubnis haben, wenn sie meinen Zaun fotografieren. Auf der Straße nicht, aber sobald es eine Privatsphäre gibt.
Ja, ich glaube, in der Öffentlichkeit.
Da sind die Regeln mit Recht ja auch ganz. Wir sind ja auch schon so, was man so schön Personen öffentlichen Interesses nennt.
Ja.
Wir leben von der Öffentlichkeit, dann kann man auch nicht sagen, nee, ist nicht. Aber es gibt noch eine gewisse Privatsphäre und die ist auch richtig so.
Es ist noch so viel, dass man sagt, es freut einen.
Also doch wirklich die richtige Mischung.
Ja.
Ja, du hast ja zig Millionen Bücher verkauft und mit einer Menge an Büchern kommen auch ganz viele Leser und mit vielen Lesern kommt ganz viel Lob und auch ganz viel Kritik. Jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du damit um? Also schiffst du dich da irgendwie rundherum oder liest du das alles?
Kommt drauf an. Also es gibt verschiedene Arten von Kritiken. Wenn ich merke, es ist fundierte Kritik, dann lese ich das nicht oder nehme ich mir das sogar zu Herzen. Wenn ich merke, das ist so das typische, der hat Erfolg, da meckere ich jetzt mal, das prallt wirklich so an mir ab. Ich kenne das mittlerweile. Früher habe ich da wirklich drunter gelitten und dann zum Teil tagelang nicht schreiben können, weil irgendein Handel gesagt hat, das ist aber bloß, was er da gemacht hat. Also wenn ich merke, jemand hat das Buch oder die Geschichte wirklich nicht gefallen, finde ich das schade. Und wenn jetzt auf eine bestimmte Art von Geschichten oder ein bestimmtes Buch ganz viele Kritiken kämen, würde ich mir auch überlegen, was habe ich falsch gemacht. Aber es gibt ja so, dass wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, aber auch wieder so typisch, so je erfolgreicher jemand ist, desto mehr Spaß macht es, ihm ans Bein zu pinkeln.
Ja.
Das hat man, glaube ich, mittlerweile durchschaut.
Ja.
Also jetzt gerade beim neuen Buch, da war es so ein bisschen so beim Mörderhotel, ich kriege von den Verlagen immer so die Kritiken einmal im Monat gesammelt. Mhm. Und der erste Schwung, der war ein paar Riss nach dem anderen drin. Ich dachte schon, um Gottes Willen, aber ich kann nicht mehr schreiben oder was. Dann habe ich mir die aber irgendwie, nachdem ich sie wieder aus dem Mülleimer rausgekramt hatte, nochmal zur Brust genommen und habe dann ganz schnell gemerkt, es war im Grunde immer die gleiche. Die haben offensichtlich voneinander abgeschrieben oder der Journalist hat das an 10 Zeitungen verkauft, mit ganz wenigen Änderungen. Beim zweiten Schwung war es dann umgekehrt, da war dann kaum noch ein Verriss.
Das Beste war einmal,
und da hat es mich dann nicht mehr gestört.
Das Buch, was sie gar nicht gelesen haben konnten, verrissen, war der Bauer noch am Schreiben.
Das war gut, da hatte ich tatsächlich den Termin geschmissen. Ich war also nicht pünktlich fertig geworden. Das Buch war aber schon angekündigt. Und in der Woche, wo es eigentlich erscheinen sollte, war dann auch schon der erste Verriss in der Zeitung.
Was haben die dann geschrieben? Also, das kann doch gar nicht sein.
Ja, es war so allgemein halt. Klar. Und so haben sie sich dann auch rausgeredet. Aber wie gesagt, ich stehe jedem zu, seine eigene Meinung zu haben. Und natürlich gibt es Leute, die meine Art zu schreiben nicht mögen. Das ist in Ordnung.
Ja, das ist ja bei allem so. Es gibt immer Leute, denen es gefällt und denen es nicht gefällt, egal was es ist. Nur also sollte halt nicht unter die Küche gehen.
Was ich nicht leiden kann, das ist eben mein Lieblings-Amazon-Verriss. Das Buch war eigentlich gut. Aber es ist 3 Tage zu spät gekommen, deswegen kriegt es nur 2 Sterne. Da kriege ich Schaum vom Mund, wenn ich sowas. Aber eigentlich ist es auch wieder lustig. Das ist so das ist,
da frage ich mich, wollte derjenige vielleicht einfach einen super trockenen Witz machen oder was tickt?
Auf die Idee mit dem Witz bin ich noch gar nicht gekommen, ja. Das ist ganz schön.
Aber das ist ja dann schon gemein, einem dann so zwei Sterne reinzudrücken. Also. Aber die Idee.
Aber wie gesagt, also wenn es wirklich Kritik im ursprünglichen Sinne ist, ist das okay. Aber wenn einer sagt, ich mag seine Art zu schreiben nicht oder die Geschichten sind nicht meins, völlig okay. Wenn jemand sagt, ich kann den Kerl nicht leiden, weil er aus Neuss kommt oder er schielt oder lange Haare hat, das hat da nichts drin zu suchen.
Nee, wirklich nicht. Hat sich da was verändert im Lauf der Jahre an der Kritik?
Nö, eigentlich nicht. Das ist so durchwachsen. Also Gott sei Dank sehr viel positiver als negativer. Ich glaube, das gilt aber nicht nur für mich. Ich glaube, das ist bei allen fantastischen Autoren und vor allem Lesern auch so. Die meisten, wenn die sagen, mir hat das nicht gefallen, die machen sich auch nicht die Mühe, da irgendwie bewusst drüber zu schreiben. Wozu?
Gut, das stimmt.
Aber also es gibt auch ganz viele Buchhändler, die würden mich nie einladen, weil so ein Zeug verkaufen wir halt nicht. Aber habe ich auch kein Problem mit denen habe ich auch keine Berührungspunkte.
Richtig,
ich glaube, dann ist es wirklich so, dass da, wo ich zum Beispiel zur Lesung eingeladen werde, oder auch Kritiker, die sich meine Geschichten vornehmen, das sind nur Leute, so verwandte Geister sozusagen. Andere beschäftigen sich das gar nicht damit. Und deswegen kann ich jetzt wirklich nicht objektiv sagen, ob sich da viel geändert hätte oder nicht.
Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass das Buch einfach zu dem Leser kommt, zu dem es passt.
Ja.
Und das sind halt solche Aussortiermechanismen.
Wir sollten das Thema Kritik auch damit abschließen, bevor ich mich in Rage rede. Aber letzten Endes ist es wirklich so, ich schreibe nicht fürs Feuilleton, sondern für die Leute.
Ja, das können wir einfach mal so stehen lassen. Ich glaube,
weil ich da auch schon mal einen Journalisten mit genau diesem Satz auf die Zehen getreten bin.
Ich finde das super. Also ich überhaupt diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungsliteratur und der höherwertigen, die unterhält doch auch. Die Leute lesen das doch, um unterhalten zu werden. Die Leute gucken auch Nachrichten, um unterhalten zu werden.
Bei einer der meisten oder ein Vorwurf, der oder so eine vorwurfsvolle Frage, die aufkommt, ja, das ist doch Eskapismus, wie können Sie denn damit leben, Fluchtliteratur und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Und was ist schlimm dran?
Man kann doch vor eine klare Wand setzen. Ja. Ne?
Und es ist doch toll, wenn ich mal 2-3 Stunden oder im Idealfall auch ein paar Tage in eine völlig fremde Welt und ein völlig fremdes Leben flüchten kann. Solange ich den Rückweg wieder finde, ist das völlig okay.
Ja, das ist genau.
Und auch wenn ich jetzt Bertolt Brecht oder Hesse lese, es ist nichts anderes. Ich flüchte auch in eine andere Welt.
Ja.
Nur, dass es keine Fantasy-Welt ist mit Leuten mit spitzen Ohren und weißen Haaren, sondern der Nachbar von nebenan, der seine Frau verprügelt. Diese.
Ja.
Nichts anderes.
Ja, und wenn ich keine andere Welt haben will, dann gucke ich halt Nachrichten oder gehe spazieren. Und dann lese ich keine Bücher.
Ja, weil die Nachrichten manchmal gruseliger sind wie die schlimmsten Horrorgeschichten. Ja,
allerdings.
Die sind manchmal spannender wie abends ein Krimi.
Ja, und auch brutaler.
Vor allen Dingen brutaler. Kinder würde ich mittlerweile keine Nachrichten mehr so gucken lassen.
So manche Sendungen nicht.
Nee, wirklich nicht. Ja, jetzt habe ich noch ein paar fantastische Fragen, die ich allen stelle. Wenn wir jetzt einen verrückten Wissenschaftler hätten oder einen Zauberer oder eine Hexe, die dich dahin bringt, wo du willst, in eine andere Welt oder in eine andere Zeit, wo würdest du gerne mal hin?
Nirgendwo. Ich fühle mich hier und jetzt sehr wohl.
Das ist eine schöne Antwort.
Also ich finde, die gute alte Zeit ist jetzt.
Mhm. Oh ja, gut. Du hast ja auch deine Bücher, ne? Und alle anderen.
Ja, also ich träume, das merkt man ja auch bei den Büchern. So, ein bisschen meine Lieblingszeit ist so das frühe Mittelalter, so die Zeit der Kreuzzüge und so weiter. Ich möchte aber um nichts auf der Welt damals gelebt haben.
Das kann man verstehen.
Also ich bin halt auch mit so Filmen aufgewachsen wie Ivanhoe, der Schwarze Ritter und Prinz Eisenherz etc. Und dieses Mittelalter finde ich ganz spannend. Ich bin auch gerne auf Mittelaltermärkten. Ich würde auch im Mittelalter essen, machen wir auch ab und zu mal. Oder es gibt auch, glaube ich, Mittelalterhotels, alles wunderschön. Ich würde auch gerne in der Burg mit Wassergraben leben, aber mit Satellitenfernsehen fließen warm Wasser
und
eine Klinik um die Ecke und einen Zahnarzt vor allem.
Ein Pestarzt.
Ja. Also, wie gesagt, die Fantasiewelt, das Fantasiemittelalter finde ich toll. Ich glaube, es war auch nicht so schlimm, wie man es sich vielleicht vorstellt, sonst wäre es ja unerträglich gewesen.
Ja, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wo man da
aber
war und wer man war.
In unserer Zeit hineingeboren und aufgewachsen ist, ich denke mal, 8 von 10 Leuten, die mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1200 versetzt würden, wären nach einem Jahr nicht mehr am Leben.
Könnte gut sein, ja. Doch, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann bleiben wir lieber hier.
Ja.
Wenn wir die Frage jetzt ein bisschen umdrehen und du durch welche Kraft auch immer die Möglichkeit hättest, unsere Welt zu verändern, wo würdest du ansetzen?
Ach, soll ich jetzt sagen, ich würde für mehr Gerechtigkeit sorgen? Das klingt so schön und das erwartet man auch von jemandem wie mir, aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Es wird unheimlich viel falsch gemacht in unserer Zeit, in unserer Welt, aber es wird auch unheimlich viel richtig gemacht. Also, ist ja heutzutage schick, auf alles zu schimpfen, auf die Umwelt, auf Fleischfresser und die Autos und was auch immer. Aber wenn wir diese Fehler nicht machen würden, würden wir vielleicht viel, viel schlimmere machen.
Was kannst du, dann machst du andere.
Also, ein Beispiel, womit ich jetzt vielleicht Leute verbrenne, aber es wird ja gerade in letzter Zeit sind ja wieder ganz viele Kriege ausgebrochen und so weiter. Das ist, glaube ich, die Zeit mit den meisten Kriegen, die wir erleben.
Ich
In
glaube,
Deutschland und
ja.
Mitteleuropa noch nicht so. Aber es wird immer gesagt, wie schlimm und schrecklich das ist. Aber vergleich das doch bitte mal mit einem Grabenkampf im Ersten Weltkrieg. Da ist ein kleines Scharmützel, hat mehr Todesopfer gefordert als heute 2 Jahre Afghanistan. Nicht, dass ich dieses Afghanistan gut finde, aber wenn man das mal, dieses blöde Beispiel, ich gebe es zu, auf die ganze Welt überträgt, was alles falsch gemacht wird, die Autos verpesten die Umwelt, es gibt zu viel Gift im Boden, und so weiter und so fort. Aber wie war es denn vorher? Also wir leben in jeder Beziehung in einer wirklich goldenen Zeit.
Ja, das
Die
stimmt.
Leute kriegen vielleicht irgendwann Krebs, weil sie das falsche Haarwaschmittel benutzt
Das
haben,
haben die Ägypter auch
aber
schon
die Leute
gehabt.
im Mittelalter sind gar nicht alt genug geworden.
Nee, die
Ja,
Ägypter hatten auch schon
ja.
Krebs.
Und die Haupttodesursache im 12., 13., 14. Jahrhundert war übrigens Lungenkrebs.
Ach ja, interessant.
Ja, durch die
Ja.
ganzen Holzkohlefeuer, die Leute hatten.
Stimmt.
Raucherlunge war damals, hatten schon Kinder. Das ist heute genauso. Also ich meine, ich will das jetzt nicht das Rauchen verteidigen oder den Alkohol oder das Autofahren, aber es ist das kleinere Übel und wir sind auf dem richtigen Weg.
Wenn man das so sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ich meine, man hat ja in der Zukunft alle Möglichkeiten offen. Und
Also wenn wir uns nicht in die Luft sprengen, und Gott sei Dank sieht es ja ein bisschen besser aus als noch vor 20 Jahren.
das stimmt.
Ich denke mal, wir werden das Paradies nie erreichen, aber für ganz viele Menschen, auch in ärmeren Ländern auf der Welt, leben wir heute schon im Paradies im Vergleich zum Mittelalter.
Ja.
Da muss man gar nicht so weit
Oder auch
zurück.
zum Leben von
Ja.
Afrika oder Dinge.
So weit
Oder
müssen wir
sie
gar nicht
leben,
zurück. Vor ein paar Tagen
wenn
gab
die
es
hier sind,
ein.
die müssen sich
Ja.
vorkommen wie im Paradies.
Vor ein paar Tagen gab es einen richtig spannenden Bericht über Marx und Engels, wo die herkommen. Das wusste ich gar nicht. Engels stammt ja hier aus Wuppertal, aus der
Ach
Gegend.
ja.
Sein Vater war ein Fabrikant, einer der ersten großen industriellen Webereien hatte. Das war 1800, gar nicht so früh eigentlich. Ich habe das Zeit vergessen, aber egal. Wie die Leute damals, also vor gut 150 Jahren, wie die gelebt haben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die haben zum Teil tatsächlich ihre Kinder verkauft, weil sie sich nicht mehr ernähren konnten. Das waren
Auch
keine
das
armen
wird heute
Leute.
noch gemacht.
Ja, aber nicht in Deutschland.
Nee,
Und
natürlich
das
nicht in
waren keine armen
Deutschland.
Leute, das waren Handwerker. Die sind dann eben auch mit 40 gestorben an irgendwelchen Krankheiten. Und all diese Zeiten sind vorbei und das wird vielleicht nicht in Nordkorea, okay, aber es wird weltweit besser.
Ja, das
In
stimmt.
wen willst du das wissen, was die da mit den Mädchen
Ja, aber
machen?
auch das wird besser. Also heute wird zumindest drüber geredet. Wir können
Aber
keine Wunder erwarten. Also da müssen wir einfach nochmal 100 Jahre zugeben.
ja,
Vielleicht auch
richtig.
nur 50, aber ich denke, das wird.
Das können wir dann auch beim Fantastikkongress
Richtig. Ja.
2066
Mal gucken, wo ich falsch gelegen habe.
besprechen. Ja, aber gerade dieses vor 150 Jahren, da gab es ja die Zeit, wo in Deutschland die Bevölkerung extrem nach oben geschnellt ist. Und da gab
Ja.
es dann Diskussionen, ja, was machen wir denn, wenn das so weitergeht, wird alles zusammenbrechen. Die Leute hatten riesige Angst und haben fast schon gehofft, dass ein Krieg ausbricht, der die Bevölkerung wieder dezimiert. Das kann man sich heute so auch nicht vorstellen, weil
Ja,
das so weit weg ist.
das ist, weil alle Voraussagen, die länger als einige wenige Jahrzehnte sind eh für die Katze.
Wahrscheinlich schon
Das
5 Jahre.
kann man nicht. Also ich weiß noch, das ist noch keine 5 Jahre her. Da gab es hier die große Diskussion, die Deutschen sterben aus und was macht man denn und
Ja.
demnächst. Und jetzt durch die Flüchtlinge und ein Gutteil wird hier bleiben. Jetzt, ich will jetzt nicht über Flüchtlinge reden, aber die Bevölkerung wird allein dadurch wieder jünger.
Genau so ist es.
Ob ich das gut oder schlecht finde,
Wird
das steht
wieder
auf einem anderen
gemixt.
Blatt. Aber allein dadurch ist diese ganze Diskussion mit Makulatur. Und was wird in 20 Jahren passieren? Vielleicht erfindet jemand ein super Medikament gegen die meisten Krankheiten und die Leute werden plötzlich viel älter. Vielleicht gibt es eine Pandemie
Das
und
hat jetzt
es
schon.
hat sich erledigt, weil die Hälfte der Weltbevölkerung weg ist. Oder es passiert was vollkommen anderes, womit keiner rechnet.
Wahrscheinlich wird es das sein, dass irgendwas passiert, was man jetzt nicht erwartet.
Ja.
Jo, jetzt habe ich noch die Todesfrage für jeden Schriftsteller. Was wäre, wenn du nicht mehr schreiben könntest?
Dann wäre ich tot.
Ja, dann bist du tot.
Richtig.
Solange die Arme bewegen kann und
Ja.
die Hände oder den Mund und auch die Gedanken,
Ja.
solange kann es
Also wir haben
schiefgehen.
schon mal ernsthaft überlegt, ob ich einfach das Gerücht von meinem Tod streuen soll. Und meine Frau findet jedes Jahr die nächsten 40 Jahre noch ein altes Manuskript.
Nein, da wird sie ja nicht mehr.
Die verkaufen sich dann 10-mal so gut wie vorher.
So alt ist nur meine Oma geworden. Ja.
Das hätte man vielleicht in Zeiten vor Fernsehen und Internet sogar machen können.
Nee,
ja, das stimmt.
Heute. Nein, also solange ich gesund bin und es körperlich kann, werde ich weiterschreiben. Da gehört ja nun unser Beruf zu den wirklich Privilegierten. Also selbst wenn ich im Rollstuhl sitze und beide Hände ab sind, kann ich immer noch arbeiten. Solange ich denken und reden kann, kann ich arbeiten. Und das werde ich auch tun.
Das ist gut. Wenn du mal nicht schreibst, was liest du für Bücher und schaust du Filme und Serien?
Im Großen und Ganzen die gleichen, die ich auch schreibe. Mhm. Also die Fantastik, wobei der Trend beim Schauen und vor allem beim Lesen geht schon ein bisschen mehr in Richtung Thriller. Also ich bin schon ein fantastisches Thriller im weitesten Sinn, wobei ich auch James Bond und so mit einschließe. Sehe ich also sehr, sehr gerne als Film. So der große Fantasy-Film-Fan bin ich gar nicht. Weil da gibt es nicht so viele. Die meisten Fantasy-Filme sind dann doch eher peinlich, finde ich. Wenn jetzt mal von den ganz großen absehen.
Ja.
Im weitesten Sinne das gleiche. Auch mal einen historischen Film. Also es läuft gerade auf Sky diese Serie Outlander, da geht es um eine Engländerin aus den 50er Jahren, die sich auch wieder ins Mittelalter verschlägt und die sich da klar hier klarkommen muss. Ist eigentlich eine Frauenserie, ich weiß, aber ich gestehe, ich mag sowas. Also, so diese Handlungsschiede, so Liebe und Schmerz, und jetzt verliebe ich mich mal in den Raubritter, die ist dann nicht so das, was mich interessiert. Aber die Frage, wie kommt ein moderner Mensch in dieser Zeit klar? Was macht er mit seinem modernen Wissen? Wo muss er aufpassen, dass er nicht plötzlich als Hexe verbrannt wird, weil er zu viel weiß? Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, deswegen schaue ich sowas sehr, sehr gerne.
Ja, das sind auch die Dinge, die mich immer faszinieren. Zeitreisen, damit kriegt man mich immer. Also selbst wenn man einen mittelmäßigen Film hat, sobald eine Zeitreise drin ist, muss ich mir den angucken.
Ja, wobei es nie aufgeht. Also es gibt ganz wenige gute Zeitreisegeschichten. Also die beißen sich dann auch meistens selbst in den Schwanz.
Ja, also es könnten auf jeden Fall mehr sein.
Ja.
Ich habe mal in einem.
Also es gibt eine einzige fällt mir ein. Es gab so einen Ableger von Terminator, die Sarah Connor Chronicles.
Ja, das habe ich
die
auch
gesehen. Die Serie war gar nicht mal so doll, finde ich. Aber das Ende ist einfach genial.
Oh, bitte nicht verraten, das habe ich noch nicht gesehen.
Also im ersten Moment habe ich gedacht, kann aber nicht wahr sein. Verstehe ich das nicht? Ich habe es nicht verstanden. Wenn man 3-4 Mal drüber nachdenkt, es ist brillant.
Oh, da muss ich jetzt zu Ende gucken, da bin ich mal gespannt.
Da reichen die letzten 2 Folgen vorher, das ist nicht so toll.
Ja, ich war schon
mit der Unterhaltung mehr überhaupt nicht. Aber die letzten 2 Folgen, ich sag nichts.
Da bin ich jetzt neugierig. Ich habe mal in einem anderen Interview von dir gehört, dass du auch gerne Computer spielst.
Früher mal, also mittlerweile habe ich mich da selber wieder selber auf die Pfoten gehauen. Ich habe mir jetzt vor 2 Jahren wieder mal meinen Computer angeschafft und extra die Grafikkarte rausgebaut.
Selbstschutz.
Auf dem Ding läuft kein Spiel. Also sonst ist es eben der Klassiker, den wo jeder kennt. Ich mache nur noch das Level. Draußen wird es hell. Na ja, gut, dann das noch. Nee.
Ja, das kenne ich leider nicht so gut. Sollte ich mir vielleicht auch mal mit der Grafikkarte überlegen. Ja, gibt es ein Interesse für Fußball? Weil hier gibt es ja ganz viele erfolgreiche Bundesliga-Vereine in der Gegend.
Fußball ist doch das Spiel mit den 22 armen Sportlern, die sich um einen Ball streiten. Oder? Ich dachte, wir verdienen so gut.
Damit ist die Frage auch beantwortet. Gut, ich habe noch ein paar Fanfragen mitgebracht. Mhm. Eine möchte wissen, ob die Chronik der Unsterblichen noch weitergeht.
Ja, ich bin gerade an einer weiteren Fortsetzung. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es könnte sein, dass es irgendwann mal endet, aber es kommt auf jeden Fall mindestens noch eine Trilogie. Am ersten Band sitze ich nämlich gerade. Und dann sind wir 3 oder 4 Jahre weiter. Müssen wir mal schauen.
Gut, da wird sie sich freuen. Dann die klassische Frage, wo nimmst du deine Inspiration her?
Aus der Wirklichkeit, so verrückt das klingen mag. Also ich bin ganz schlecht, wenn ich mich vor ein leeres Blatt setze und einen Stift in die Hand nehme. Ich brauche immer irgendeinen Anstoß. Und das sind meistens ganz banale Dinge. Also, es kommt ein Internetjournalist zu mir rein, um ein Videointerview zu führen. Und in Wahrheit ist es ein Alien-Agent, der mich ausweichen will. Ganz blödes Beispiel.
Ja, ja.
Aber so in die Richtung geht's halt. Also, mein Lieblingsbeispiel, vor ganz vielen Jahren habe ich das Buch geschrieben. Da war ich mit meiner Frau einkaufen und bin so durch den Kaufhof, glaube ich, durch die Gemäldeabteilung gelaufen, so diese in China am Fließband produzierten Machwerke. Und da war auch ein Bild von Venedig dabei. Und ich stand dann davor und dachte mir, ja, haben die Häuser eigentlich Fundamente? Sitzen die auf Flößen oder wo, wusste ich damals gar nicht. Mhm. Hab das dann mal recherchiert, das ist ein anderes Thema, übrigens sehr faszinierend, wie die das gemacht haben, wenn es interessiert. Dabei rausgekommen, bei dem Anblick dieser Häuser, die so im Wasser versinken, ist ein Science-Fiction-Roman, der in einem fernen Zukunft auf einem fernen Planeten spielt, wo die Siedler irgendwie zu spät gemerkt haben, dass der Untergrund nicht so richtig massiv ist. Und die Häuser sacken so ganz langsam in den Boden. 1000 Jahre später haben alle Städte immer nur noch Häuser mit einer Etage, aber unglaublich tiefe Keller.
Ja.
So passiert sowas.
Ja, das ist gut. Wenn du jetzt am Schreiben bist und merkst, dass deine Ideen plötzlich nicht mehr so zusammenpassen, was machst du da?
Dann versuche ich es entweder rumzureißen oder ich habe auch schon mal 50 Seiten weggeschmissen oder ausrangiert und gedacht, vielleicht könnte man eine andere Geschichte draus machen. Aber das passiert selten. Ich glaube, das liegt eben an dieser intuitiven Schreibweise. Also ich brauche immer relativ lange, bis ich in die Geschichte rankomme. Es ist durchaus schon passiert, dass ich die erste Seite 30, 40, 50 Mal schreibe. Mhm. Aber wenn dann der Punkt erreicht ist, wo es läuft, dann läuft es dann auch relativ schnell. Deswegen habe ich auch so viel geschrieben, weil ich eben nicht schnell schreibe, wenn ich nicht viel schreibe. Und ich glaube, dass die Geschichte dann auf so einer unbewussten Ebene schon fast fertig ist bei mir. Mhm. Da gibt es dann, manchmal knirscht es natürlich im Betriebe, wenn irgendwas nicht zusammenpasst. Und da muss man dann rein logisch ran und sagen, also Otto ist doch schon im dritten Kapitel gestorben, den brauche ich aber jetzt, was mache ich denn nun? Solche Sachen passieren natürlich. Aber im Großen und Ganzen, die Geschichte läuft dann wie von selbst.
Musst du dann häufig hinterher noch viel überarbeiten oder kriegst du das in einem
Nein, ich krieg's eigentlich relativ zügig hin. Ich überarbeite es natürlich, damit solche Sachen nicht passieren, kleine logische Fehler. Man vergisst ja auch mal was
einfach
oder verwechselt was. Und da ich nach wie vor fast alles mit der Hand schreibe und dann übertrage, kommen sind dann auch noch relativ viele Fehler drin. Also ich mache das entweder mit einem Diktierprogramm, in dem ich wirklich den Text diktiere und das setzt es um. Die sind mittlerweile ganz gut, aber nicht so gut, dass man es abgeben könnte.
Ah, das wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, so 5-6 Fehler pro Seite, mehr machen sie tatsächlich nicht.
Das ist ja toll.
Ja. Aber es sind so tückische Fehler. Also mein Lieblingsfehler, der ist auch bedruckt worden. Da hatte ich geschrieben, er blickte in die eine Richtung, gedruckt worden ist, und Dragon hat das auch draus gemacht, er blickte in die Einrichtung.
Ah, das ist ja ganz böse.
Deswegen muss man es noch mal aufmerksam Korrektur lesen. Finde ich aber gerade gut. Also dann bin ich gezwungen, den Text noch mal zu lesen. Und natürlich nehme ich dann auch noch kleinere Änderungen vor.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, bis auf das, schreibe ich es eigentlich so runter.
Gut, bevor wir langsam zum Ende kommen, und du hast ja auch schon ganz viele echt spannende Sachen erzählt, aber hast du noch irgendeine total skurrile Anekdote aus deinen Schriftstellerjahrzehnten auf Lager?
Eigentlich nicht. Ja doch, aber die ist nicht skurril, die ist eher schon unheimlich.
Oh.
Vor Jahren das Buch des Druidentor geschrieben.
Das habe ich sogar gelesen.
Das sind zwei Geschichten. Jetzt verwechsel ich das, Entschuldigung, rausschneiden oder mich als doof laufen. Das Druidentor ist eine andere Geschichte, die ist auch zu lang. Aber es gibt einen anderen Roman, der beginnt damit, dass in einer Villa, wo gerade eine Gartenparty stattfindet, ein Swimmingpool zusammenbricht. Und aus diesem zusammengebrochenen Swimmingpool kommen dann schreckliche Dämonen. Ganz genau, bis auf die Dämonen, dasselbe ist ein Vierteljahr später wie passiert.
Oh nein.
Ja. Also wir hatten damals, der Teichis hat nochmal einen Swimmingpool, gibt's zu, einen selbstgebastelten, der war vielleicht nicht so stabil. Und dann hat man ihn auch leer gemacht, um ihn sauber zu machen, also war der Wasserdruck weg. Und kleine Gartenparty, ich dachte, wird schon nichts passieren. Und dann ist er wie so eine chinesische Fallschachtel zusammengeklappt. Aber genau die Szene habe ich wirklich ein halbes Jahr vorher in einem Buch geschrieben.
Hast du da nicht irgendwie gedacht, jetzt kommt gleich was raus, so für einen Moment?
Nein, ich fand es aber schon absonderlich. Und wie gesagt, beim Druidentor, die Kurzfassung, da geht es dann eben auch um eine Überschwemmung, die am Rande des Sees eine kleine Stadt verschlingt, wo es nie Überschwemmungen gab. Und ein Jahr später gab es dann auch Hochwasser, genau in dieser Stadt, das erste in ihrer Geschichte.
Boah, das ist ja wirklich gruselig.
Wie gesagt, die Geschichte ist noch länger, aber die Kurzfassung. Da habe ich dann ganz kurz überlegt, ob ich aufhören sollte, Romane zu schreiben und stattdessen Erpresserbriefe an reiche Gemeinden, wenn ihr mir nicht. Aber ja. Das sind Zufälle, die passieren, aber die sind auch.
Aber die sind schon hart. Die
sind schon hart,
ja. Finde ich gut. Wenn man dich mal live erleben möchte, auf einer Lesung oder einer Messe, wo kann man in der nächsten Zeit
Weiß ich selber nicht, ich gucke selbst immer auf meine Homepage.
Sehr gut.
Also da stehen eigentlich alle Termine drauf. Also einfach holbein.de. Einfach jetzt nicht.
Ja, das habe ich auch unten eingeblendet. Also
nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, wann das Interview rauskommt. Wahrscheinlich ist es dann schon vorbei, bin ich in der Nähe von Frankfurt. Aber es steht eben so für ein halbes Jahr im Voraus eigentlich, so wie es feststeht.
Ah ja, gut, da hat man also genug Zeit, sich darauf vorzubereiten.
Ja.
Super. Dann vielen, vielen Dank für die tolle Gelegenheit. Es hat wirklich super Spaß gemacht.
Mir auch. War ein bisschen anders als die Standardfragen.
Vielen Dank.